Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird in aller Ewigkeit, unser Herr und Heiland, Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, zu diesem Buß- und Betagsgottesdienst, zu diesem Thema Buße, habe ich einen Vers aus dem Matthäusevangelium mitgebracht als Predigttext. Es ist der Beginn des Predigtdienstes Jesu. Es ist seine erste Predigt, die er öffentlich hält. Und auf sie wollen wir hören. Sie ist aufgezeichnet in Matthäus 4, der Vers 17. Jesus Christus spricht: Tut Buße, denn das Himmelreich ist nah herbeigekommen. Jesus Christus spricht: Tut Buße, denn das Himmelreich ist nah herbeigekommen. Amen. Wir wollen beten. Lieber Herr und Heiland, an diesem Abend des Buß- und Bettags schenkst du uns jetzt dieses Wort, das du vor 2000 Jahren zu Beginn deines Dienstes den Menschen damals in Galiläa zugerufen hast. Und du rufst es uns heute Abend noch einmal zu. Du rufst uns zur Buße auf, angesichts dessen, dass das Himmelreich nahe herbeigekommen ist. Wir wollen uns nun in der Predigt darüber Gedanken machen, was es heißt, eben Buße zu tun. Und damit wir das verstehen, damit wir das neu hören, damit das etwas macht in unserem Leben, dazu brauchen wir deine Hilfe für diese Predigt. Und so wollen wir dich alle miteinander bitten, segne du durch deinen guten Heiligen Geist das Reden und das Hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, es ist eine gute, alte Tradition in den reformierten Gemeinden, dass man immer wieder Katechismuspredigten hält. Also, dass man über Frage und Antwort versucht, sich ein Thema oder einen Text zu erschließen. Dieser guten, alten Tradition wollen wir heute Abend folgen. Wir wollen Fragen an diesen kurzen Predigttext stellen mit seiner Aussage zur Buße. Wir wollen Fragen und Antworten hören dazu, was es heißt, Buße zu tun. Und so habe ich diese Predigt überschrieben vom Buße tun und vier Fragen mitgebracht, die ich versuchen werde, in der Predigt zu beantworten. Das erste: Was ist Buße? Das zweite: Warum soll man Buße tun? Das dritte: Wie tut man Buße? Und das vierte: Was passiert, wenn man Buße tut? Vom Buße tun. Die erste Frage: Was ist Buße? Gestern hatten wir Konfirmandenunterricht und da war das auch Thema, eben Buße. Und da habe ich den Konfirmanden vor allen Dingen Zweies gesagt, zwei Zweifaches, was ich auch euch und Ihnen heute Abend sagen möchte, eben was Buße ist. Erstens, dass Buße Umkehr zu Gott ist. Buße ist Umkehr zu Gott. Buße ist nicht das, was langläufig immer wieder unter Buße verstanden wird, nämlich dass man Geld geben müsse, Almosen geben. Das hat im Mittelalter die katholische Kirche den Gläubigen eingeredet, hat gesagt, ihr müsst dann eure Almosen geben, ihr müsst Ablässe kaufen, halt, das sei Buße. Buße ist auch nicht körperliche Züchtigung, auch das ist im Mittelalter, aber auch heute noch weit verbreitet in vielen katholischen Orden, dass man sich irgendwelche Büßerhemden anzieht, dass man sich mit Peitschen und Ruten blutig schlägt oder Unterwäsche mit eingearbeiteten Nägeln trägt. All das hat mit Buße nichts zu tun. Auch nicht irgendwelche Fastenpraxen, die man dann erledigt, um irgendwie sich vor Gott zu geißeln. Wir können letztlich nichts bringen diesem Gott, damit wir irgendwie gerecht vor ihm sind und irgendeine Schuld abtragen könnten durch irgendein Leid oder irgendein Opfer, das wir uns zuführen. Das möchte der lebendige Gott nicht. Das braucht er auch nicht. Der braucht nicht unsere Almosen, der braucht auch nicht unsere Geißelungen, der braucht auch letztlich nicht irgendwelchen Entzug von Nahrung. Was er braucht und was er möchte, ist, dass wir uns ihm zuwenden. Wenn wir auf falschem Wege sind, dass wir von diesem Weg umkehren und uns ihm zuwenden. Ich habe das schon häufiger hier von dieser Kanzel auch erklärt, aber ich will es heute Abend auch noch einmal tun, weil es so wichtig ist, dass uns das nochmal deutlich ist, was Buße eben heißt, dass man sich einfach mal im Hebräischen, im griechischen Urtext anschauen muss, was da steht für ein Wort. Im Griechischen, das ist ja das Neue Testament auf Griechisch geschrieben, das Wort Jesu hier ist im Griechischen geschrieben, da steht metanoiete. Und das heißt so viel wie ändert euren Sinn, bekehrt euch, kehrt um. Und im Hebräischen, also im Alten Testament, wenn dort von Buße die Rede ist, steht da immer Schuf. Und das heißt nichts wie zurückkehren, zurückbringen. Das ist das, was Gott möchte. Er möchte, dass wir zu ihm umkehren. Nicht irgendwelche Leistungen primär bringen, sondern umkehren zu ihm hin. In unserem Denken, in unserem Handeln, das so häufig weltlich ausgerichtet ist und nicht auf ihn ausgerichtet ist. So wie wir das eben in den beiden Lesungen gehört haben. Eben in dem, was Jona getan hat, der umgekehrt ist von seinem falschen Weg. Der ist weggelaufen von Ninive in die andere Richtung. Und dann versteht er, hey, ich bin auf dem falschen Weg und kehrt um und ist bereit, eben mit Gott den Weg zu gehen. Und eben die Menschen auch in Ninive, die erkannt haben, wir sind auf dem falschen Wege. Wir leben nach unserem Gutdünken. Wir machen, was wir wollen und scheren uns einen Dreck um die Gesetze Gottes. Und die dann verstehen, angesichts der vollmächtigen Predigt, dass sie umkehren müssen, dass sie ein anderes Leben führen müssen. Darum geht es in Buße. Das ist Buße. Umkehr zu Gott. Es gibt diese wunderbare Geschichte des verlorenen Sohns. Da wird es so ganz klar erklärt, was Buße ist. Das ist auch einer, der läuft aus dem Vaterhaus weg in die Welt hinein und lebt in Saus und Braus. Und dann irgendwann stellt er fest, das ist es nicht halt. Das bringt mir kein Glück, es ist letztlich nichts. Und der dann umkehrt und zurückkehrt ins Vaterhaus. Das ist Buße. Gott braucht nicht unsere Geißelungen. Gott braucht nicht unsere Almosen. Wir können diesem Gott nichts geben. Er möchte, dass wir bei ihm sind, mit unserem Herzen, mit unserem Sinn. Ich mache das mal an so einem ganz banalen Beispiel deutlich. Jeff Bezos, einer der reichsten Männer weltweit, über 100 Milliarden Dollar, der hat einen Sohn. Und wenn er diesen Sohn ein halbes Jahr nicht gesehen hat und Jeff Bezos Geburtstag hat, da will er nicht ein Geschenk von 5 Dollar, das ihm sein Sohn schenkt. Das braucht er nicht. Er möchte eins, dass der Sohn bei ihm ist. Und genauso ist es bei unserem Gott. Wenn wir uns entfernt haben, dann möchte er nicht irgendwelche Almosen, irgendwelche Spenden und irgendwelche Geißelungen. Er möchte, dass wir zu ihm kommen. Da wartet er drauf. Das ist Buße. Sie ist Umkehr zu Gott. Das ist das Erste, was ich den Konfirmanden gestern gesagt habe und was ich euch heute Abend noch einmal sage. Das Zweite, was ich ihnen gesagt habe gestern, ist, dass Buße der zentrale Akt im Glaubensleben der Christen ist. Das ist das Allerwichtigste, was wir tun müssen. Immer wieder Buße tun, Buße tun, Buße tun. Also umkehren zu Gott, uns neu ausrichten auf den lebendigen Gott hin. Dass das Wichtigste im Glauben ist, weiß man, wenn man die Bibel auch nur ein bisschen kennt. Hier an diesem Predigttext, Beginn des Wirken Jesu. Er sagt, tut Buße. Und am Ende seines Wirkens lässt er sich töten, geht er ans Kreuz und vollbringt die Buße in der Geißelung für uns. Da ist alles geschehen, was Buße bedeutet, was wir zu tun haben. Wir müssen nur noch unter das Kreuz kommen. Petrus, als er zu Pfingsten diese vollmächtige Predigt hält und die Frage bekommt, ja, was sollen wir denn jetzt tun von denen, die angesprochen sind vom Wort Gottes? Was sagt er ihnen? Tut Buße. Auch die Propheten im Alten Testament, ob man nun Jesaja, Jeremia, Hesekiel, ob man die kleinen Propheten nimmt, das ganze Wirken der Propheten ist nichts anderes als ein Ruf zur Umkehr zu Gott, ein Bußruf. Oder wenn wir auf die Sendschreiben in der Offenbarung gucken, halt, bis auf zwei Gemeinden werden die alle zur Buße gerufen. Es ist so wenig, was über diese Gemeinden gesagt wird, aber immer wieder heißt es dann stereotyp, tu Buße, wenn nicht, so werde ich über dich kommen halt. Tu Buße, sei eifrig darin, sie zu tun. Und nicht nur, wenn man die Bibel liest, auch in der Kirchengeschichte. Wir haben ja vor einigen Tagen hier den Reformationstag begangen. Die erste der 95 Thesen, die Luther in Wittenberg angenagelt hat am 31.10.1517, lautet wie? Also unser Herr und Meister Jesus Christus sagte, tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen, wollte er, dass das ganze Leben der Gläubigen Buße sei. Mit diesem Satz beginnen die 95 Thesen. Das ist die erste These. Da geht es in den ersten 5 Thesen auch nur um die Buße. Das ist Luther ganz wichtig, dass er das festhält. Das ganze Leben der Christen soll Buße sein. Heißt Hinwendung zu Gott. Das ist Buße, und da möchte ich euch fragen, die ihr jetzt hier seid und zugeschaltet seid, wie ist das denn mit eurer Hinwendung zu Gott? Würdet ihr da einen Haken dran machen und sagt ihr, jawohl, das ist alles in Ordnung, ich lebe wirklich ausgerichtet auf den lebendigen Gott hin, oder ist vieles so ein bisschen eingerostet, so traditionell geworden? Man macht es einfach mit, weil es eben schon immer so gemacht wurde, aber es ist gar nicht mehr von Fröhlichkeit und Echtheit erfüllt. Dann müsst ihr in die Buße. Aber das könnt nur ihr feststellen. Was ist Buße? Buße ist Umkehr zu Gott, und Buße ist der zentrale Akt im Glaubensleben der Christen. Ein zweites: Warum soll man Buße tun? Nun, auch da eine zweifache Antwort. Einmal, weil Gott es so von uns fordert. Eigentlich ist diese Frage unverschämt. Warum soll man Buße tun? Gott sagt es, wir haben es zu tun. Die meisten von euch wissen ja, dass ich Jäger bin. Wenn wir so auf der Jagd sind, haben viele Jäger einen Hund dabei. Das Wichtigste, was wir von einem Jagdhund erwarten, ist, dass er seinem Herrchen absolut gehorsam ist. Sonst kann es nicht funktionieren. Aber ich habe noch nie erlebt, dass ein Jagdhund danach fragt, warum das Herrchen diesen oder jenen Befehl gegeben hat. Der funktioniert einfach. Der tut das, was das Herrchen sagt. Und nur so funktioniert es auf der Jagd. Jetzt haben wir keinen Gott, der ein Herrchen ist, sondern einen Gott, der Herr ist. Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft geführt habe. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Kein Hindu-Gott, keinen islamischen Gott, auch nicht dich selber als Gott, auch keinen Mammon-Gott, nur mich. Und wenn er der Herr ist, dann haben wir das einfach zu befolgen. Ich muss das in aller Schärfe sagen, auch um uns nochmal in die Buße zu führen, weil das ein Stück weit auch Teil unserer Unbußfertigkeit ist, dass wir immer wieder Dinge hinterfragen. Warum denn? Und sollte Gott das wirklich so gemeint haben, ist ja schon Paradiese so, sollte Gott denn gesagt haben. Und da sind wir schon am falschen Wege. Er ist der Herr, wir sind nur seine Geschöpfe. Und wir haben zu gehorchen. Warum sollen wir Buße tun? Nun, weil Gott es von uns fordert, unser Hersteller. So wie VW unsere Autos hergestellt hat und in der Gebrauchsanweisung sagt, wie wir mit diesem Auto umzugehen haben, so auch unser Gott und Herr, unser Hersteller, der uns geschaffen hat und uns Geschöpfen sagt, wie wir zu funktionieren haben. Und das Elementare für unsere Existenz ist die Buße, ist die Umkehr zu ihm. Aber auch dazu eine zweite Antwort. Warum soll man Buße tun? Nicht nur, weil Gott es von uns fordert, sondern auch, weil es für uns überlebensnotwendig ist. Wenn wir nicht Buße tun, uns nicht zuwenden zum lebendigen Gott, bleiben wir in Sünden. Ob wir nun in aktu irgendwas Schlimmes tun oder auch nur etwas Schlimmes denken, dann bleiben wir in den Sünden. Dann sind wir verloren. Wenn wir nicht ausgerichtet auf den lebendigen Gott in Jesus Christus leben, wenn wir nicht ausgerichtet aufs Kreuz unseren Weg gehen, sind wir verloren für Zeit und Ewigkeit. Johannes 8 sagt Jesus Christus: So habe ich euch gesagt, dass ihr sterben werdet in euren Sünden. So ihr nicht glaubt, dass ich es sei, so werdet ihr sterben in euren Sünden. Entweder wir gehen auf Jesus ausgerichtet mit ihm, auf dem schmalen Weg, wie das die Bibel nennt, oder wir gehen den breiten Weg der Welt, und der führt in die Hölle. Und der Widersacher versucht uns immer wieder runterzuziehen vom schmalen Weg auf den breiten Weg. Wir brauchen den lebendigen Gott, der uns immer wieder zuruft in seinem Wort: Tu Buße, damit du auf dem schmalen Weg bleibst. Der breite Weg ist der Weg der Sünde, ist der Weg des Todes. Der Sündesold ist der Tod. Aber Gott will uns rausholen aus unserer Sündhaftigkeit und will uns ausrichten auf ihn, der für unsere Sünde und Schuld auf Golgatha gestorben ist, und schenkt uns, wenn wir auf dem Weg zu ihm sind, ewiges Leben, wenn wir an ihn glauben. Deshalb sollen wir Buße tun, weil wenn wir es nicht tun, wenn wir auf dem breiten Weg wandeln, dann werden wir die Ewigkeit nicht sehen. Wir sollen Buße tun, weil es überlebensnotwendig für uns ist. Eine dritte Frage: Wie tut man nun Buße, wenn das so wichtig ist, wenn das so zentral ist, wenn Gott das für uns fordert und wenn es für unser Überleben, für unser ewiges Leben so wichtig ist. Dazu noch einmal erläutert einen vierfachen Schritt, wie wir Buße tun können. Wenn wir erkannt haben, wir sind nicht mehr ausgerichtet auf den lebendigen Gott, dann bitte ich euch, dieses Vierfache zu tun. Das erste ist die Bitte um den Heiligen Geist. Wenn ihr das festgestellt habt, dass ihr auf dem falschen Weg seid, dann Gott im Gebet gebeten darum, dass er euch neu seinen Geist gibt, dass der Geist weiter stark in euch ist, dass ihr das weiter erkennen könnt, wo ihr falsch seid. Ihr müsst euch dann neu dem lebendigen Gott zuwenden, aber das könnt ihr nicht aus eigener Kraft tun. Buße ist nichts, was wir tun können. Das muss Gott selber in uns vollbringen durch seinen Heiligen Geist. Römer 2,4 heißt es, weißt du nicht, dass dich Gottes Güte zur Buße leitet? Deshalb bittet um den Heiligen Geist, dass er euch zur Buße leitet. Das kriegen wir alleine nicht hin. Ich sage mal so ein Beispiel aus der Seelsorge. Immer wieder erlebe ich, dass Männer zu mir kommen, ob ich nun hier in der Gemeinde bin oder wenn ich auf Evangelisation bin, und die mir dann erzählen, wie sie Probleme mit ihrer Sexualität, mit der Selbstbefriedigung haben. Und dann hörst du immer wieder dieses verzweifelnde Kämpfen darum zu sagen, das in den Griff zu kriegen. Die merken, das ist falsch, aber sie kämpfen selber. Und der Widersacher ist viel, viel stärker mit all seinen Verlockungen als das, was man entgegensetzen kann. Und das geht dann für einen gewissen Punkt, aber es ist nur ein Kämpfen. Und was ich immer wieder auch dann diesen Männern sage, ist zu sagen, ihr müsst Gott um den Heiligen Geist erst bitten. Wir können das nicht aufnehmen. Wir können nicht Buße tun. Die Buße ist auf Golgatha, da konnten wir es auch nichts machen. Wir konnten uns nicht erlösen. Und auch wenn wir merken, wir haben Schuld und Sünde, dann müssen wir um den Heiligen Geist bitten. Das ist das Erste. Und wenn wir um den Heiligen Geist gebeten haben, dann wird im Zweiten Folgendes passieren. Er wird zu unserem Gewissen sprechen. Luther nennt das die Zerknirschung des Herzens. Wenn wir den Heiligen Geist haben und er stark in uns ist, dann merken wir umso deutlicher, was falsch ist und was richtig ist. Und das Falsche, was er anzeigt im Gewissen, das ist das, was dann Schuld und Sünde ist, was dann letztlich weg muss. Aber das müssen wir spüren. Das ist das, was in Römer 9 Paulus sagt, halt, dass der Heilige Geist uns die Dinge im Gewissen bezeugt. Aber das ist eben nur dann, wenn wir den Heiligen Geist haben. Und dann merken wir, was falsch ist. Und dann kommt der dritte Schritt nach eben der Bitte um den Heiligen Geist, dann die Zerknirschung des Herzens, die wir dann spüren, dass wir dann im dritten unsere Schuld und Sünde bekennen. Das ist das, was wir dann machen müssen. Wenn wir durch den Heiligen Geist im Gewissen am Wort Gottes orientiert merken, was Schuld und Sünde ist, dann gilt es an uns, das vor dem lebendigen Gott auszusprechen und als Schuld und Sünde zu bekennen. 1. Johannes 1 heißt es, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von all unserer Ungerechtigkeit. Das heißt, wir müssen sie ihm bekennen. Wir müssen nicht zu einem Pfarrer hingehen, wir müssen zu keinem Priester. Das kann manchmal hilfreich sein, wenn man tief in Schuld und Sünde verstrickt ist. Aber wir können das auch ganz alleine tun. Ihr könnt das gleich tun, wenn wir Abendmahl feiern. Eben im stillen Gebet. Und vielleicht habt ihr auch, und hoffentlich habt ihr euch schon vorbereitet auf diesen Gottesdienst, dass ihr das im Gebet zu Hause schon vor Gott gebracht habt, all das, was ihr gleich noch in diesen ein, zwei Minuten vor den Heiland bringen wollt. Aber das ist das, was wir machen müssen. Wir müssen unsere Schuld dem lebendigen Gott bekennen. Psalm 32 heißt es, darum bekannte ich dir meine Sünde und meine Schuld verhehlte ich dir nicht. Ich sprach, ich will dem Herrn meine Übertretungen bekennen, da vergabst du mir die Schuld meiner Sünde. Oder Sprüche 28, wer seine Missetat leugnet, dem wird es nicht gelingen. Wer sie aber bekennt und lässt, der wird Barmherzigkeit erlangen. Deshalb ist das so wichtig, dass wir immer wieder unsere Schuld und Sünde bekennen. Deshalb ist auch der Buß- und Bettag so wichtig. Deshalb kommen wir heute Abend auch zusammen und feiern Abendmahl, weil wir das brauchen. Weil wir immer wieder abkommen vom Weg, weil wir immer wieder schuldig werden durch unsere Sündhaftigkeit. Und wir immer wieder zum Kreuzen ausgerichtet bleiben. Aber wir müssen unsere Schuld und Sünde bekennen. Wir müssen sie vor Gott beim Namen nennen. Er weiß da sowieso schon drum. Der wusste schon, bevor wir geboren wurden, um die Sünde und Schuld, die wir tun. Und trotzdem möchte er das, dass wir ihm unsere Schuld und Sünde bekennen. Das ist das Dritte. Und das Vierte ist dann das, was Luther die Wiedergutmachung mit dem Werk nennt, nämlich unsere Heiligung. Wenn wir dann unsere Schuld und Sünde bekannt haben und wenn wir dann die Vergebung unserer Schuld bekommen haben, sind wir gerufen, durch die Kraft des Heiligen Geistes ein besseres Leben zu führen. Nicht aus uns selber heraus, sondern dass wir uns dann leiten lassen vom Heiligen Geist. Nicht vom alten Adam, sondern vom Heiligen Geist. Das ist der vierte Schritt der Buße. Noch einmal, um den Heiligen Geist bitten, intensiv. Zweitens, die Zerknirschung des Herzens spüren. Drittens, das Bekenntnis der Sünde und Schuld mit dem Mund vor dem lebendigen Gott. Und viertens, die Heiligung, die Wiedergutmachung mit dem Werk, dass wir versuchen, für das, was vor uns liegt, anders zu leben, so zu leben, wie Gott es von uns möchte. So tun wir die Buße, zu der uns Jesus Christus hier im Predigttext aufruft. Und eine vierte und letzte Frage: Was passiert denn, wenn ich dann Buße getan habe? Und das eine ist, dass meine Schuld getilgt ist. Aber es passiert noch etwas ganz Wunderbares an mir und mit mir. Ich werde fröhlich. Buße ist kein trauriges Unterfangen, sondern etwas ganz Fröhliches. Wenn man Schuld und Sünde los wird, da kann man nur glücklich und dankbar sein. Etwas, was uns belastet und runterzieht, ist weg. Da dürfen wir glücklich sein. Ich habe eben diese Geschichte vom verlorenen Sohn angesprochen, aus Lukas 15. Und am Ende der Erzählung, wo eben der verlorene Sohn nach Hause gekommen ist, heißt es im Vers 24, und sie fingen an, fröhlich zu sein. Warum? Weil alles wieder in Ordnung ist. Das ist Fröhlichkeit. Das ist etwas Wunderbares, wenn es wieder in Ordnung gekommen ist. Die Beziehung zum lebendigen Gott, da ist man fröhlich. Das ist das, was passiert, wenn wir Buße tun. Ich habe so mit Mitte 30 über 2-3 Jahre hin ziemlich Probleme mit dem Rücken gehabt. Da hatte ich immer so einen Blocker, da sprang immer so ein Wirbel raus. Und ich weiß, einmal war so ein Wirbel rausgesprungen, der ging nicht wieder rein. Und dann musste ich zu so einer Tagung im Presbyterium nach Berlin fahren und habe dann über 3 Tage das mit mir rumgeschleppt und bin dann wieder ins Siegerland gekommen. Und dann bin ich bei so einem Physiotherapeuten gewesen und der hat mich eingerenkt. Und wenn man so 5 Tage so Schmerzen hat mit so einem ausgerenkten Wirbel, die das schon mal hatten, Rücken, wissen, wie das ist. Und auf einmal hat er mich wieder eingerenkt. Oh, das war ein so fantastisches, wunderbares Gefühl. Ich bin wieder in Ordnung gekommen, konnte wieder gerade gehen, keine Schmerzen. Das war so ein wunderbares Gefühl. Und genauso ist das Gefühl, wenn man seine Schuld und Sünde losgeworden ist. Das, was einen verkrümmt gemacht hat, das, was einen belastet vor dem lebendigen Gott. Wenn man Buße getan hat, wenn man es bekannt hat mit dem Mund und der Heiland hat es genommen, mit dem Blut abgewaschen, da ist man frei. Das macht einen fröhlich. Das ist etwas ganz Wunderbares. Die Buße ist ein fröhliches Unterfangen. Das ist nichts Schlechtes und Schlimmes und Niederziehendes und was uns immer wieder so von der Welt unterstellt wird. Ja, ach, die sind ja alle so traurig, das sieht so. Nein, ganz im Gegenteil. Wir wissen, wo wir mit unserer Schuld hinkommen. Wir können frei werden. Wir können befreit werden von dem, was uns runterzieht. Und dann bekommen wir Frieden mit dem lebendigen Gott. Das ist das, was passiert, wenn das Blut des Heilandes Jesus Christus uns reinwäscht. Kolosser 1 heißt es, es hat Gott wohlgefallen, dass in Jesus alle Fülle wohnen sollte und er durch ihn alles mit sich versöhnte. Es sei auf Erden oder im Himmel und dann kommt es, indem er Frieden machte durch sein Blut am Kreuz. Frieden machte durch sein Blut am Kreuz. Und wenn wir Buße getan haben, dann schenkt Gott uns seinen Frieden durch das Blut am Kreuz. Und dann ist die Beziehung wieder mit ihm in Ordnung. Ist das, was im Wochenspruch heißt, ist die Gerechtigkeit da, die wir vor Gott haben. Nicht, weil wir irgendwas getan haben. Es ist nur das Werk Jesu Christi am Kreuz. Aber wir dürfen den Benefit davon, den Frieden mit dem lebendigen Gott annehmen. Und das werden wir eines Tages in der Ewigkeit in Vollendung erleben. Aber hier auf Erden, weil das Himmelreich ja schon in Jesus Christus angebrochen ist, dürfen wir es auch immer wieder erleben. Es ist alles in Ordnung, wenn wir mit unserer Schuld und das Kreuz von Golgatha gekommen sind und Buße getan haben. Dann ist alles abgewaschen und dann sind wir befreit. Und darüber kann man sich nur freuen. Das passiert, wenn wir Buße tun. Und das wünsche ich euch allen, die ihr heute Abend hier seid. Wenn wir gleich auch zum Abendmahl kommen, wenn wir dann besondererweise Gemeinschaft mit Gott haben, uns neu ausrichten auf ihn hin, aber eben auch zuvor unsere Schuld und Sünde bekennen, dass wir dann, wenn wir die Kirche verlassen, neu befreit, fröhlich in die Welt hineingehen, weil er uns die Möglichkeit zur Buße gegeben hat, weil er für unsere Schuld und Sünde auf Golgatha gestorben ist, weil er uns einlädt, eben immer wieder Buße zu tun, indem wir ihm unsere Schuld und Sünde bringen. Jesus Christus spricht, tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Das ist das, was er dir heute Abend zuruft in deiner Situation. Tu du Buße. Amen. Und der Friede unseres allmächtigen Gottes, der sehr viel höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem auferstandenen und lebendigen Herrn. Amen.